Ihr dürft 1. Petrus 1 aufschlagen, da werden wir zuerst sein. Schon halbwegs spät heute. Ja, schauen wir mal. Aber wir wollen trotzdem vom Herrn hören. Auf diesem Eheseminar, wo die Jennifer und ich vor ein paar Wochen waren, da ging es viel um einen Austausch miteinander. Und eine der ersten Fragen, die wir da uns gegenseitig gestellt haben oder uns selbst gestellt haben zuerst mal und dann ausgetauscht haben, war die Frage: Was schätze ich an dir? Also wenn du verheiratet bist, wenn du verlobt bist, vielleicht befreundet bist, frag dich mal: Was schätze ich an meinem Partner? Mach dir vielleicht eine Liste. Ist eine gute Frage zu stellen, gerade vielleicht auch, wenn man schon länger verheiratet ist, weil man tendiert ja so, sich an das Gute zu gewöhnen, was man hat, und das selbstverständlich zu nehmen. Was magst du an deinem Partner? Was schätzt du an ihm oder an ihr? Warum hast du sie oder ihn geheiratet? Hilft uns, das große Bild zu sehen. Du hast deinen Partner nicht geheiratet, weil du ihn abstoßend fandst. Und am Anfang, wenn wir verliebt sind, frisch verliebt sind, haben wir diese rosarote Brille. Wir haben so diesen Tunnelblick eigentlich auf die guten Eigenschaften dieser Person, auf das, was du attraktiv findest, so ein idealisiertes Bild. Und wenn du gerade in dieser Phase bist, dann genieße es, das hält so statistisch gesehen 2 bis 3 Jahre an. Und dann kommt meistens so eine Phase der Ernüchterung, wo man anfängt, auch die Schattenseiten, die auch jeder Mensch hat, wahrzunehmen, die Schwächen des Partners entdeckt oder vielleicht einfach die Unterschiedlichkeit entdeckt, wie unterschiedlich man ist. Und es sind ja oft dann diese kleinen Dinge des Alltags, die einen dann nerven. Und dann, wenn ich mich entscheide, den Partner so anzunehmen, wie er wirklich ist, also ganzheitlich, dann reift unsere Liebesbeziehung zu einer wirklich reifen Hingabeliebe. Und das macht die Ehe dann richtig schön. Und es ist manchmal ganz schön herausfordernd, dieses Wunschbild, dieses Ideal loszulassen und den realen Partner zu lieben mit all seinen Ecken und Kanten. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns auch mal diese Frage stellen, daran erinnern: Was schätze ich an dem anderen? Warum habe ich ihn geheiratet? Das ist ja noch immer ein Teil von ihm oder von ihr. Aber dennoch würde ich sagen, ist es wichtig, dieses Wunschbild, dieses Traumbild loszulassen, denn wenn du das nicht tust, dann wirst du entweder nie heiraten oder du wirst nie zufrieden sein in deiner Ehe. Weil die Tatsache ist, kein Mensch ist perfekt und das fängt bei mir an. Und wenn du das von deinem Partner verlangst oder erwartest, dann wird ihn das heillos überfordern und du wirst nie zufrieden sein. Du wirst ständig enttäuscht sein mit ihm und das ist nicht heil. Den Traumprinzen, die Traumprinzessin gibt es nicht. Nicht in dieser Welt. Vielleicht habe ich jetzt alle Singles enttäuscht. Die sagen: Oh, aber ich wünsche mir das so sehr. Ich träume von meinem Traumprinzen, perfekten Lebenspartner. Und ja, das haben wir eigentlich alle in unserem Herzen, oder? Diese Sehnsucht nach einem perfekten Partner fürs Leben. Nach einem, der mich nie enttäuschen wird. Nach einem, der mich immer liebt, der immer gut zu mir ist, der mich immer annimmt, egal was, so wie ich bin, der mir immer vergibt, dessen Liebe sich nie verändert. Und ich habe eine echte frohe Botschaft für euch: Diese Person gibt es. Diese Empfindungen, diese Sehnsucht, die wir haben, das ist nicht irgendwie eine böse Verarschung, sondern die haben wir, weil es diese Person tatsächlich gibt. Aber hast du nicht gerade gesagt, die gibt es nicht? Ich habe gesagt, nicht in dieser Welt. Aber es gibt diesen perfekten Lebenspartner, für den du geschaffen bist. Und sein Name ist Jesus, Jesus Christus, Jesus der Messias. Und wir machen ja gerade so eine kleine Serie zum Thema Identität. Schauen uns an, was Gottes Wort darüber sagt, wer wir sind in Christus. Und wir haben entdeckt, dass wir in Christus gerechtfertigte Heilige sind. Und wir haben entdeckt, dass wir Kinder Gottes sind. Aber nicht nur sind wir Kinder des himmlischen Vaters, wir sind auch die Braut des himmlischen Sohnes. Und das soll heute unser Thema sein. Ich habe euch Männern das ja letzte Woche oder letztes Mal versprochen. Das ist was, worin wir Männer uns jetzt reindenken dürfen, Braut zu sein. Das wird den Frauen wesentlich leichter fallen. Aber wir sind die Braut Christi. Und das ist etwas, dass wir kollektiv sind als Menschen, die wir uns mit Christus identifiziert haben durch Glauben. Menschen, die wir an Jesus glauben. Und ich finde dieses Bild wunderbar, weil dieses Bild hat schon wie dieses Bild der Adoption als Kinder Gottes, das hat was mit Erwählung zu tun. In der damaligen jüdischen Kultur hat meist der Vater der Braut oder des Bräutigams, in dem Fall dann eine Braut für seinen Sohn, ausgewählt. Hat sich das mit dem Vater der Zukünftigen ausgemacht, die waren oft noch Kinder. Und Gott, der Vater, hat uns auserwählt, Braut Christi zu sein. Gott, der Vater, hat uns auserwählt, die Lebensgefährtin seines Sohnes zu sein, die ewige Lebensgefährtin. Und wenn dann diese einander versprochenen Kinder alt genug waren, dann ist dieser junge Mann, sagen wir jetzt, zu seiner Geliebten gegangen, beziehungsweise ihren Eltern. Und er ist gegangen mit Begleitern aus seiner Familie und hat um sie angehalten und hat den Brautpreis bezahlt. Und dann waren die beiden verlobt. Und das war was viel Festeres als in unserer Kultur. Verlobung konnte nur durch Scheidung aufgelöst werden. Aber dieser junge Mann, der hatte eine Entscheidung. Und er hat sich entschieden für diese Frau. Er hat um sie geworben. Und auch die junge Frau hatte oft eine Entscheidung. Zumindest die Eltern von Rebekka haben sie gefragt, willst du mit diesem Mann gehen? Ja. Und dann war das Fest. Eigentlich so fest wie eine Ehe. Jesus hat um uns geworben als seine Braut. Jesus hat den Brautpreis für uns bezahlt. Und was war dieser Preis? Wir hatten es gerade im Abendmahl davon, das war sein eigenes Leben. 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, mit seinem kostbaren Leben, das er für uns gelebt hat. Jesus hat gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für dich und für mich getan. Noch bevor wir seine Freunde waren, noch bevor wir uns entschlossen haben, ihm nachzufolgen, als wir noch seine Feinde waren. Und Jesus hat uns gerettet, er hat uns erlöst, damit wir seine Braut sind. Nicht nur, um uns von Schuld zu befreien, sondern auch, um uns zu heiraten. Schau aufs Kreuz, das ist sein Werben. Um dich und um mich. In Matthäus 13 haben wir dieses Gleichnis von einer kostbaren Perle. Spricht von Jesus hier, dass Jesus alles gibt, um uns zu erhalten. Also dieser Bräutigam, Jesus, der liebt seine Braut. Leidenschaftlich, aufopfernd. Und als wir zu ihm umgekehrt sind, als wir uns bekehrt haben, da hat diese Verlobung stattgefunden. Und wir haben die Anzahlung des Heiligen Geistes in unser Herz bekommen. Und in Israel war es damals so, nach der Verlobung ist der Bräutigam weggegangen und hat eine Wohnung bereitet. Und dann irgendwann, meist so ein Jahr später ungefähr, ist er wiedergekommen und hat seine Braut zu sich geholt und die Ehe vollzogen. Und dann wurde ein Hochzeitsmahl gefeiert, 7 Tage lang. Und dann war sie für immer seine Frau. Ja, wir lesen im Buch der Offenbarung vom Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus wird wiederkommen, um uns, seine Braut, für immer zu sich zu holen in seine Herrlichkeit. Und diese Zeit des Wartens auf den Bräutigam, auf seine Wiederkunft, das war eine Zeit der Vorbereitung für die Braut. Vorbereitung auf ihre Hochzeit. Und das ist die Zeit, in der wir leben, als Braut Christi. Bist du gerade verliebt? Spürst du gerade so die Schmetterlinge in deinem Bauch? Weißt du was, dann spürst du etwas von Jesu Herz. Jesu Herz für uns. Er ist verliebt in dich, in mich. Er ist verliebt in uns. Er hat Sehnsucht nach uns. Er ist uns zugewandt. Als Single hat mich das immer genervt, wenn sich ein Kumpel von mir verliebt hat in ein Mädel. Das war dann, ihr kennt das alle, ne? Das war dann plötzlich so, der war zu nichts mehr zu gebrauchen. Wir waren plötzlich völlig uninteressant für ihn, er hatte nur mehr Augen für sie. Keine Zeit mehr für andere. Und das hat mich echt genervt. Bis ich selbst verliebt war, dann habe ich das Gleiche getan. Und das ist normal, das ist richtig. Seht ihr, Liebe richtet uns aus. Liebe nimmt uns ein. Wir haben nur mehr Augen für die Geliebte oder den Geliebten. Ihr Verheirateten, denkt zurück an die Wochen vor eurer Hochzeit. War das nicht eine besondere Zeit? Jennifer und ich, wir haben teilweise eine Fernbeziehung geführt. Wir haben stundenlang telefoniert miteinander. Und dann, als dieser große Tag immer näher gekommen ist, dieses Verlangen, sie zu haben, dieses Verlangen, ganz eins zu sein mit ihr. Das Hohelied der Liebe im Alten Testament beschreibt diese Zeit im Leben von König Salomo und der Sulamit. Und das ist ein Bild für Jesu Liebe zu uns, seiner Braut. Das Hohelied beschreibt hier in poetischen Wortbildern diese Empfindungen der Liebenden, die in schwärmenden Tönen übereinander sprechen, einander loben in den höchsten Tönen. Lesen wir mal ein paar Verse vor. Wenn ihr mitlesen wollt, Hohelied Kapitel 5. Ich lese ab Vers 8. Spricht die Braut, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wolltet ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Und dann sprudelt sie so über mit einer Litanei seiner Vorzüge, die sie hier in poetischen Bildern beschreibt. Und sie sagt im Vers 10, mein Geliebter ist weiß und rot. So wie ich. Es war ja nicht unbedingt gemeint, er hat gesund ausgesehen. Hervorragend unter den Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Also seht ihr, passt. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, das war ein Kompliment damals offensichtlich. In Milch gebadet, seine Zähne, fest sitzend in der Fassung. Vers 16, sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Ist einfach perfekt. Und das ist wahr, wenn wir an Jesus denken, unseren Bräutigam. Er ist die perfekte Person, er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und dann sagt im Kapitel 7, Vers 11, ich gehöre meinem Geliebten und nach ihm ist mein Verlangen. Und auch der Bräutigam schwärmt über seine Frau so im Detail. Das ist teilweise nicht mal ganz jugendfrei. Aber ich lese euch vor aus Hohelied 4, Verse 9 und 10, wo er sagt, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Gibt es eine leidenschaftlichere Beziehung auf dieser Welt als die Beziehung zwischen einem Bräutigam mit seiner Braut? Und so sollte unsere Beziehung mit Jesus aussehen. Eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Wisst ihr, so empfindet Jesus über uns, wie dieser Bräutigam für seine Braut. So liebt Jesus uns, seine Gemeinde, seine Kirche. Und er möchte, dass wir ihn so lieben. Wir sollten ein Kollektiv von Menschen sein, die Hals über Kopf verliebt sind in Jesus. In Lieben mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Willenskraft. Das ist nicht nur das erste höchste Gebot, vielleicht irgendwie eine kalte theologische Vorschrift. Nee, das ist unsere größte Leidenschaft. Und darum geht es, wenn wir uns hier versammeln zum Gottesdienst. Wir versammeln uns kollektiv, um Jesus zu lieben. Wenn wir zusammenkommen, es geht nicht in erster Linie um Evangelisation oder irgendwie eine soziale Verbindung herzustellen zwischen Menschen oder irgendwas zu bewegen, Menschen zu irgendeiner großen Mission zu versammeln. Nee, wir versammeln uns, um Jesus zu lieben, um Jesus zu verehren, um ihn zu vergöttern, um ihn anzubeten, um ihn zu bewundern, um ihn zu begegnen, ihm eine Freude zu machen, dieses bräutliche Verlangen auszudrücken, diese Sehnsucht nach dem, den meine Seele liebt. Und wir tun das mit Liedern und mit Gebeten und hey, die dürfen gerne leidenschaftlich sein. Wir tun das mit allem, was wir sind. Ganzheitlich. Ich mag dieses Lied, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Listen to our hearts. Das ist ein altes Lied. Nee, das ist von, ich weiß gar nicht, Chapman, glaube ich. Und egal. Aber das geht so, listen to our hearts, hear our spirits sing. Also hör auf unser Herz, hör, wie unser Geist singt. A song of praise that flows from those you have redeemed. Also ein Lobpreislied, das von denen fließt, die du erlöst hast. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. Also wir werden unsere Worte gebrauchen, um dir zu sagen, was für ein wunderbarer Gott du bist. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. Worte sind nicht genug, um dir unsere Liebe zu sagen. So hör auf unsere Herzen. Ist das dein Herz? Bist du deswegen hier heute Morgen? Es geht um ihn, es geht um Gemeinschaft mit ihm, es geht um Einswerdung mit ihm, es geht um Kommunion mit ihm. Wir empfangen seine Liebe im Abendmahl, wir betrachten, was er für uns getan hat. In seinem Wort, wir hören, was er uns Wunderbares zuspricht, die Berührung des Heiligen Geistes in unserem Herzen und hoffentlich facht es unsere Liebe und unsere Leidenschaft für ihn. an. Und wir reagieren auf seine Liebe und wir lieben ihn zurück. Das sollte stattfinden in unserem Gottesdienst. Das ist der tiefste Sinn, warum wir uns hier versammeln, um ihn zu lieben. Natürlich sprengt diese Liebe einen Rahmen von 1,5 Stunden am Sonntagmorgen. Drückt sich aus in Gemeinschaft, Gehorsam, Einswerdung, in unserem Denken und Fühlen, Nachfolge die ganze Woche lang. Das ist die erste Anwendung aus dieser Identität, die wir haben als Braut Christi. Was es uns in eine leidenschaftlichere, radikalere Beziehung und Nachfolge von ihm führt. Dass wir Jesus zu der einen Leidenschaft unseres Lebens machen. Diese Beziehung zwischen einem Bräutigam und seiner Braut, das ist was Einzigartiges, das ist was Exklusives. Du hast Augen nur für die eine oder für den einen. Du bist auf den einen ausgerichtet, du bist dem einen treu. Du kannst ja mal einen Test machen und deine Frau oder deinen Mann, Freund, Freundin fragen, hey, würde sie was ausmachen, wenn ich noch einen anderen hinzufüge in unsere Beziehung und eine andere hinzufüge? Hey, sag mal so, sonntags 1,5 Stunden, da haben wir unseren Date, okay? Da bin ich für dich da, da feiere ich unsere Liebe. Aber dann am Montag flirte ich mit der Babsi und am Dienstag mit der Susi und am Mittwoch mit der Lucy, wie immer sie heißen. Wird sie was ausmachen? Ihr kennt die Antwort. Ja, natürlich. Weil es gegen Liebe ist. Es gibt weniges, was verletzlicher ist als Ehebruch, als die Untreue des Partners. Und Jesus will uns für sich allein. Jesus will unser Herz für sich allein. Wahre Liebe ist exklusiv. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns nicht teilen mit dieser Welt, dass unser Herz an Geld oder Ruhm oder Ansehen oder Zeug oder Suchtmittel oder an unserem eigenen Ego hängt. Nee, sondern an ihm allein. Diese bräutliche Leidenschaft für ihn allein. Und hey, wie unpassend wäre es, Hurenkinder mit anderen Götzen zu zeugen, sozusagen, wenn ich jetzt an Werke und Worte, die Frucht in unserem Leben denke, statt für ihn fruchtbar zu sein. Denk an Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Also das ist eine Anwendung. Zweite ist eine leidenschaftliche, freudige Heiligung. Dieser Wunsch, ihm zu gefallen, dieser Wunsch, ihm ähnlich zu werden, eins zu werden in diesem Bild, ihm ähnlich, in sein Bild mehr und mehr verwandelt zu werden. Epheser 5, Vers 25 heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und positionell sind wir da schon in Christus. Heilige, tadellose. Und wir haben letzte Woche oder letztes Mal drüber gesprochen, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Wir werden sein wie er. Wir werden sein wie er. In 2. Korinther 11, Vers 2 beschreibt Paulus das Ziel seines Dienstes. Er schreibt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Als eine reine, als eine unbefleckte Braut. Und so wollen wir das ausleben, was wir in Christus schon sind. Eine heilige Braut. Und das soll auch in unserem praktischen Leben immer mehr wahr werden und sichtbar werden, das, was wir sind. Auch kollektiv als Gemeinde. Wenn die Menschen uns anschauen, sollen sie sagen, wow, Jesus muss wunderbar sein, Jesus muss wunderschön sein, ich will ihn auch kennenlernen. Wie ihr miteinander umgeht, hey, das ist Jesus ähnlich. Diese Einstellung, diese Liebe, die ihr untereinander habt, ich will, dass er mit mir das macht, was er mit euch gemacht hat. Und wie gesagt, diese Zeit der Verlobung ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Hochzeit. Ihr Ehefrauen, denkt an den Tag oder die Tage vor eurer Hochzeit zurück. Wir Männer sind einfach gestrickt, gell? Vielleicht sind wir auch hoffnungslos, gell? Aber für mich hat Vorbereitung auf die Hochzeit bedeutet, ich dusche mich, ich rasiere mich und ich ziehe mir den Anzug an. Also in einer Stunde war ich fertig. Für meine Braut war das eine tagelange Prozedur, stundenlange Prozedur an unserem Hochzeitstag. Die wurde präpariert von Kopf bis Fuß. War die Friseuse da und hat die Haare schön gemacht und die Visagistin und geschminkt und was weiß ich, alle möglichen Haare, die da entfernt wurden und Maniküre und Pediküre und ein wunderschönes weißes Kleid angezogen. Und als sie dann in die Kirche eingezogen ist, alle gestanden sind, sie auf mich zugekommen ist, wow, es war überwältigend, es war umwerfend. So lasst uns unser Herz darauf richten, auf unsere Hochzeit, dass wir den Bräutigam von Angesicht zu Angesicht sehen werden, in seiner Herrlichkeit. Und wir wollen uns schön machen, soweit es in unserer Hand liegt. Hey, und wenn das heißt, ich muss mich demütigen, muss meine schlechten Einstellungen abschneiden, dass wir einander ermutigen und ermahnen und schleifen und vergeben und einander zu guten Werken anreizen, hey, dann lass uns es tun und lass uns offen sein dafür. Wir wollen schön werden für ihn. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und dritter Punkt, ich mache den kurz, weil wir jetzt gar nicht viel Zeit haben. Mehr dasselbe wollen wir in unseren Ehen sehen. Die Ehe ist ein Bild für seine Liebe zu uns. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und ein Bild für unseren Respekt, für unsere Nachfolge von ihm. Es wird den Frauen gesagt. Auch in unserer Ehe, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Die Ehe sollte ein Bild sein, die Liebesbeziehung mit Jesus repräsentieren. In Epheser 5, 31 bis 33, wenn ihr mitlesen wollt. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Also unsere Ehen sollen ein Bild sein für diese Liebesbeziehung. Und ich werde das jetzt abkürzen wegen der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte gerne noch einen vierten, letzten Punkt machen. Vierte Anwendung für uns ist jeder von uns. Wir wollen die Gemeinde so lieben wie Jesus seine Gemeinde lebt. Und wenn wir mit Menschen auf der Straße über Jesus reden, dann schimpfen die oft auf die Kirche. Oder? Habt ihr das sicher auch schon erlebt? Und wisst ihr was? Sie haben recht. Die Braut, die hat Runzeln und Flecken, wie wir gelesen haben im Epheserbrief. Und wenn man sich so unterhaltet mit Leuten, da ist oft so eine Härte gegen die Gemeinde Jesu da. Und ich finde das verständlich, kann man nachvollziehen. Ich finde das verständlich für Ungläubige. Aber nicht, wenn ein Nachfolger Jesus so eine Herzenshärte hat gegen die Gemeinde Jesu. Und auch das sehen wir manchmal. Und dann würde ich sagen, das passt nicht zu einem Jünger Jesu. Weil Jesus liebt seine Braut mit Runzeln und Falten und allem. Er ist der perfekte Ehemann, er liebt seine Gemeinde mit dieser reifen Hingabeliebe, trotz allem. Er ist nicht blind dafür und er wirkt in ihr, er will sie verändern, er will uns verändern, aber er liebt seine Gemeinde jetzt schon so, wie sie ist. Er sieht sie in ihm. Geheiligt, heilig. Er sieht sie, wie sie sein wird. Perfekt. Und er hat unendliche Hoffnung für sie. Er ist so geduldig, er ist so zärtlich. Ja, er ist verliebt. Nicht in irgendeine Organisation, sondern ist seine Braut, seine geliebte Braut. Das ist, wie Jesus empfindet, wenn er uns sieht. Wie geht's dir damit? Liebst du die Gemeinde Jesu? Schätzt du die Gemeinde Jesu? Weltweit mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen und Konfessionen? Aber liebst du auch diese Gemeinde, deine Ortsgemeinde? Ich glaube, da brauchen wir auch mehr Jesu Herz. Stell dir vor, eine Braut, die in die Kirche einzieht. Alle stehen auf. Da, 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 und da zieht sie ein. Und dann steht irgendwo einer, der Hochzeitsgäste in der Menge und sagt, boah, ist die hässlich. Oder wie wir Österreicher sagen würden, Herz ist die schier. Was tut das mit dem Bräutigam? Das ist eine Beleidigung für den Bräutigam, oder? Das ist verletzend für ihn. Er sieht sie mit ganz anderen Augen. Er ist verliebt in sie. Sie ist wunderschön in seinen Augen. Sie ist ihm viel wert. Er hat den Brautpreis bezahlt. Und ich habe noch gar keine hässliche Braut getroffen. Jede Braut ist schön. Verliebte Menschen sind schön. Die blühen auf. Da ist ein Strahlen in ihren Augen. Die verhalten sich anders. Ja, wenn du abgelehnt bist und dich nicht geliebt fühlst, dann ist irgendwie alles grau. Hey, du hast im Lotto gewonnen, 10 Millionen. Pff, egal. Wenn sie mich nicht liebt, was bringt mir alles Kacke, ne? Aber wenn du verliebt bist und du dich geliebt weißt, dann, wow, dann ist alles hell. Selbst wenn du verpennst und irgendwie zu spät zur Arbeit kommst und der Chef sagt, du bist gefeuert, du sagst, ah, ist okay. Ist echt okay, weil sie liebt mich oder er liebt mich. Nicht so schlimm. Das Leben ist anders. Geliebte, verliebte Menschen leben anders. Und das ist das Geheimnis. Die Braut wird verändert durch Liebe. Und wir müssen lernen, die Braut mit seinen Augen zu sehen. Augen des Bräutigams. Und wenn du da gerade eine andere Einstellung hast, dann würde ich dich auch da herausfordern, Jesu Herz zu gewinnen für seine Braut. Sieht das Leben anders aus. Also, um das abzuschließen, lasst uns unseren geistigen Bräutigam Jesus leben. und lasst uns seine Gemeinde lieben. Lasst uns eine ganz neue Leidenschaft für Anbetung, für Heiligkeit entwickeln. Hey, wir sind geliebt. Wir sind die Braut Christi, das ist unsere Identität. Und wir sind vorherbestimmt, ihm gleich zu sein. Also lasst uns so leben, jetzt schon hier und jetzt. Wir sind die Braut Christi. Amen. Herr, wir sind so dankbar und so beschenkt, Herr. Wer sind wir, dass du uns auserwählt hast? Und das ist so eine wunderbare Wahrheit, und drüber nachzudenken, wie du über uns empfindest, wie du deine Gemeinde siehst, Herr, das ist beeindruckend, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja, unser Herz veränderst, dass es unser Herz berührt, dass wir dich zurücklieben und dass wir ja, deine Gemeinde mit dir mitlieben, Herr, dass wir Hoffnung haben für sie, wie du für uns. Herr, dass wir auch in diesem Licht leben, dass wir so sein werden wie du. Und Vater, ich bitte dich, dass du ja, in unserem inneren Menschen wirkst, wie wir gelesen haben. Mit deiner Kraft, Herr, dass du uns veränderst, Herr. Dass es sichtbar wird in unserer Mitte, diese Braut, diese Heilige, diese Reine. Und Herr, dass du Freude dran hast, weil darum geht es in unserem Leben, dir Freude zu machen, dir zu gefallen. Und so, Herr, gib uns eine neue, richtige geistliche Sicht und stärk uns, in der Wahrheit zu leben, das auszuleben, was wir sind. Und dafür sind wir so dankbar, dass wir deine geliebte Braut sind. Wir haben dich lieb, Herr Jesus, und wir beten, dass wir dir einfach Freude machen. Amen. Ich habe ein bisschen abgekürzt, weil wir vorher schon viel Zeit verbracht haben. War aber schön, gut zu hören, was Gott tut. Und dass wir Teil sein dürfen von dem, was er weltweit tut, das ist auch wunderschön und wunderbar. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr fülle euch ja, mit dieser bräutlichen Liebe und Hingabe, dieser Leidenschaft. Lebt es aus. Lasst uns das gemeinsam ausleben, damit er Freude hat an uns. Amen. Amen. Schönen Sonntag noch. Gottes Segen.